Hello, hi, servus, hallo, hi, ich bin Lars, das ist Andreas gegenüber von mir.
Schön, dich zu sehen, schön, dich zu spüren.
Hi, hello, das ist der Rattenkönige-Podcast. Wir beantworten eure Fragen, die könnt ihr uns schicken an fragen@rattenkönige.de. Und dann hören wir uns immer so an, was in eurem Leben gerade so abgeht. Da ist ja meist Furore.
Ja, das ist teilweise, begleiten wir euch seit 6, 7 Jahren. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch schon Rattenkönige-Kinder. Es gibt vielleicht schon die nächste Generation, die vielleicht so mit Fragen aufwächst, die sie so per Kopfhörer im Babybauch schon hören. Also auch wahrscheinlich behandeln wir schon Probleme in zweiter Generation.
Könnte man so eine, also wenn man Geld hat, kann man ja eigentlich alles machen.
Ja.
Kann man nicht, es gibt ja Studien, die dann irgendwie untersuchen, ob das was bringt, dass man seinem ungeborenen Baby klassische Musik vorspielt, im Babybauch und sowas. Könnte man, wenn man genug Geld hat, nicht auch so eine Studien, eine Forschungsgruppe irgendwie initiieren, die das wirklich messen? Was macht das mit dem Kind, wenn es Rattenkönige-Podcast hört regelmäßig?
Ja, das Problem bei so ganzen Kinderstudien ist, und ich habe selber versucht, mehrere zu launchen, dass es ja kaum so möglich ist, Eltern die Kinder einfach wegzunehmen und das isoliert wirklich über einen längeren Beobachtungszeitraum zu betreuen. Aber ich glaube
umso
schon.
Umso schwerer ist es, ein ungeborenes Baby von den Eltern wegzunehmen. Das hast du recht, ja.
Also ich würde schon sagen, dass es da bestimmt per Eilantrag möglich ist, beim Jugendamt was zu machen. Aber es wäre eine neue Stufe von RTL2 Doku-Soaps, die wir da sehen.
Ja, also hast du wieder schöne Sachen rausgesucht.
Ich muss noch mal kurz einhaken, weil du gerade klassische Musik gesagt hast. Ich weiß, dass wir mal vor Jahren darüber diskutiert haben und du das mit schallendem Gelächter zurückgewiesen hast, dass ich gesagt habe, dass ja so viel klassische Musik läuft in U-Bahn-Stationen nachts.
Da habe ich schallend gelacht.
Genau, da habe ich, weil ich gesagt habe, das dient dazu, dass die Obdachlosen nicht so aggressiv sind und da auch nicht schlafen können.
Nee, das hast du gesagt.
Das habe ich gesagt, dass sie nicht schlafen können, aber es ist okay. Und das ist aber eigentlich, dass die Menschen generell nicht so aggressiv da sind, ne?
Genau. Das habe ich so mal gehört, ja.
Krass.
Kommt jetzt noch ein Plot-Twist?
Nee, ich dachte nur, weil ich neulich wieder gelesen habe, das soll aber auch dazu führen, dass sie dann nicht schlafen sollen. Bin ziemlich sicher, dass Obdachlose einfach nicht, weil es klassische Musik ist, aber aufgrund der Musik auch als Nebeneffekt nicht einschlafen können. Okay. Ich glaube, ich kann das auch verstehen, weil Beethovens 9. ist ja versucht da mal zu einzuschlafen. Und dann wird es ja wieder so richtig leise.
Da sind ja auch versteckte Botschaften gegen Obdachlose drin in Beethovens 9. Also da würde ich auch nicht schlafen wollen. Gut.
Gut, okay. Wir steigen ein mit einer sehr beliebten Rubrik, die wir seit ein paar Wochen und Monaten pflegen. Es geht wieder in Richtung unserer Heldenratten. Nochmal zur Erinnerung, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr rattige, versaute Artikel findet oder vielleicht eurem Nachbarn hinterher stellt und den mal bei uns anschwärzen wollt. Also alles, was so borderline rechtlich zumindest, wahrscheinlich strafbar ist, aber auch moralisch fragwürdig, dann schickt uns das gerne und wir beurteilen, ob dieser Mann in den Knast gehört oder eine Ehrenmedaille verdient. So ist das auch in unserer neuen Mail hier bekommen. Uns zugetragen wurden. Sehr geehrte Barone Linkspausen, unlängst habt ihr die neue Kategorie der Heldenratte eingeführt. Bei dieser Kategorie, bei der es um rattige Begebenheiten, die sich am Rande des guten Geschmacks bewegen, das ist sehr gut formuliert, musste ich sofort an meine Altbekannten, die eToro-Indianer, denken, die eine besondere Beziehung zu ihrer Lendenmilch pflegen. Aber am besten lest ihr selbst. Und dann gehe ich auf eToro, das ist eine Ethnie in Papua-Neuguinea und die haben eine sehr interessante, ich würde fast sagen, einen Brauch, nenne ich es mal, erstmal frisch. Also das Verwandtschaftssystem der eToro ist nach der Väterlinie organisiert. Frisch verheiratete Ehemänner müssen einen Brautdienst leisten und einige Jahre im Garten der Familie ihrer Braut arbeiten, um die Eheschließung und sich daraus ergebende Kinder zu legitimieren. Soweit gut, fast schon fortschrittlich avantgardistisch. Wie auch andere Völker in dem Gebiet glauben die eToro, dass Sperma die Quelle aller männlichen Stärke und Macht sei. Es sei eine knappe Ressource, die nicht produziert, sondern nur von Männern an pubertierende Knaben weitergereicht werden könne. Daher geben Männer ungerne ihr Sperma an Frauen ab, außer zum Zweck der Fortpflanzung und das nur an etwa 100 rituellen Tagen pro Jahr. Bei den eToro verlangt der rituelle Übergang vom jungen Mann vom Jungen zum Mann, dass die pubertierenden Jungen Oralsex an älteren Männern ausführen. Jeez. Und ihr Sperma schlucken.
What?
So sollen die Jungen die Fähigkeit erhalten, das erhaltene Sperma ihrerseits an jüngere Knaben und an Frauen weiterzugeben. Männer und Frauen wohnen zumeist getrennt voneinander, beide begegnen sich eher ablehnend, entsprechend niedrig ist die Geburtenrate. Bei den eToro. Es wird ihnen unterstellt, dass sie deshalb Kinder ihrer Nachbarvölker stehlen und als eigene aufziehen, da sie glauben, dass homosexuelle Sexualkontakte die Knaben stärken und die Fruchtbarkeit der Pflanzen mehren. Unterliegt Sex zwischen Männern keinen Einschränkungen. Solche Vorstellungen finden sich auch bei anderen Völkern auf Neuguinea.
Ist das, ja. Hast du da einen Faktencheck betrieben?
Es gibt mehrere Quellen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Das ist hier nicht nur irgendwelche Artikel, sondern ist aus mehreren Büchern. Es geht übrigens noch weiter. Für das soziale Ansehen und die eigene Bedarfswirtschaft steht bei den eToro nicht das Hausschwein im Mittelpunkt, wie bei vielen anderen Völkern Papua-Neuguineas. Prestige können Männer vor allem durch das Schenken von Sperma an Knaben sowie das Teilen von Fleisch oder sonstigen Gütern erlangen.
Tja, meine Herren, du. Ja, es ist andere Kulturen, ne? Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein.
Was soll man dazu sagen? Ne? Bei Deutschen also, würden wir sofort reingehen in die Nummer.
Als liberaler Linker komme ich hier natürlich ins Straucheln, das zu verteidigen. Aber
erstmal tolle Kultur, tolle lange Historie da drüben in Papua-Neuguinea. Ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und dennoch
kann man vielleicht mal drüber sich unterhalten, ob da nicht das Jugendamt ein Spüttelmann vorbeischauen sollte in Papua-Neuguinea, um da mal nach dem Rechten zu schauen.
Also generell, so Homosexualität geht ja weit zurück, wie wir viele wissen, so gerade in Griechenland oder so war es ja auch jetzt nicht ungewöhnlich, so zumindest überliefern das Quellen, wir selber können das ja nicht bezeugen, dass auch Männer so Lustknaben und sowas hatten und dass das so ein bisschen eigentlich Teil des Gesellschaftsbilds war und dass sowas natürlich in so vielleicht etwas, von der Außenwelt abgeschnittenen, ne, da wird wahrscheinlich nicht Internet so krass sein, würde ich jetzt mal vermuten, wobei andererseits überall außerhalb von Deutschlands hat man eigentlich besseres Internet. Aber dass da natürlich nicht so viele Berührungspunkte mit anderen Gesellschaftsformen und Kulturen bestehen, sodass das wahrscheinlich da immer noch legitim ist. Grundsätzlich, was ich vielleicht positiv dem abgewinnen würde, ist, dass ich mir wünschen würde, dass in europäischen Gesellschaften Sperma wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Das hat ja hier doch eher eine
Enttabuisierung des Spermas.
Es hat ja hier doch oft einen Schmuddelruf.
Ja, das ja, man sollte das auch in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht irgendwie präsentieren. Und ja. So, ne? Finde ich auch alles ein bisschen engstirnig. Ich finde übrigens, weil du es jetzt nochmal so betont hast, die Homosexualität ist nicht das Problem bei der ganzen Nummer. Es geht doch hier um kleine Kinder oder nicht, um Knaben.
Es geht
oder
um
pubertierende Knaben oder
Knaben
so.
Ist auch ein weirder Begriff.
Ja,
Knaben ist so der Versuch, eigentlich so Pädophilie nochmal abzuwenden mit so einem Zwischenbegriff, den keiner richtig einordnen kann. Was ist ein Knabe?
Knabe wird auch nur im pädophilen Kontext irgendwie verwendet, oder? Ein Knabe heutzutage. Ja. Früher wird das vielleicht eher mal noch, aber gut. Also das ist natürlich schon aus unserer Sicht höchst problematisch, was da abgeht. Aber wie gesagt, ne, was ist Moral, so wenn man das so als getrennte Gesellschaft irgendwie für sich entwickelt hat über die Jahrtausende? Wer sind wir, die dann natürlich auch unsere Moralvorstellung auch nur entwickelt haben, weil wir in unserer Gesellschaft irgendwie darüber debattiert haben und sich das irgendwie dann so ergeben hat. Und wenn es in deren Gesellschaft halt anders war, dann haben die andere Moralvorstellung. Ist natürlich für mich als Außenstehender natürlich trotzdem völlig wahnsinnig, was da passiert. Und ich werde da demnächst den Jugendschutz beauftragen.
Ja, also wirklich einen Knaben dazu zu zwingen, irgendwie das eigene Sperma zu konsumieren, ist schon eine sehr krasse Sache. Zumal, wenn es halt legitimiert ist, ne, dann ist es ja auch eigentlich nichts Besonderes in der Gesellschaft. Also läuft man dann vielleicht jetzt als Besucher von dieser Gesellschaftsgruppe dann so durch die Straßen und sieht das an jeder Ecke, passiert das da, dann ist es ja auch nicht anders als irgendwie am Straßenstrich in Hamburg. Ist das dann so ein großer Unterschied?
Patong Beach oder
ja.
Ja, ja, vielleicht, schwierig. Ich wollte sagen, vielleicht ist es einfach die Entsexualisierung, aber naja, das ist die Entsexualisierung von Sex, was soll man noch alles entsexualisieren? Hm. Irgendwann ist Sex halt einfach Sex, ne? Das kann man nicht entsexualisieren.
Ja.
Jetzt sexualisiert es doch mal nicht so, dass ich dir einen Arsch bumse. Das ist einfach so albern von dir, dass du das sexualisierst wieder. Sperma vielleicht schon eher, dass man sagt, naja, das ist halt wirklich für die so ein Frucht, also ist ja auch ursprünglich einfach eine weiter fürs Weiterpflanzen gedacht und nicht für irgendwie schmuddelige Bukake-Partys.
Ja.
Da haben wir natürlich irgendwie auch eine falsche Einstellung zu diesem Saft einfach entwickelt in unserer Gesellschaft, dass wir das eher so damit spielen, dann von einem Mund in den anderen Mund.
Ja, ja, und das dann ist komplett
Schmuddelvideos.
Ja, out of hand.
Das ist ja, also dann lieber so. Aber was mich an dem Text noch überrascht hat, wo ich sagen musste, also da kam jetzt irgendwie, war davon die Rede, dass diese rituellen Sextage nur alle 3 bis 4 Tage, alle 100
Tage
Mal
im Jahr oder so.
Also das ist doch jeder 3., 4. Tag. Also da beschwere ich mich drüber, wenn man jetzt den 3., 4. Tag Sex, also es klang so danach, ja, nur
als zweifacher 100. Vater klingt das nach, da könnten wir den nächsten Sommerurlaub hin verlagern.
Hey, nur 100 rituelle Sextage im Jahr. Oh, das ist ja ärgerlich.
Hä, Blas, wie seid ihr denn auf Papua Neuguinea gekommen? Ja, also ich würde sagen, ja, dass der eToro-Stamm oder die eToro-Gesellschaft steht uns ganz gut in unserer Hall of Fame der Ratten.
Vor allem gibt es nicht eine Firma auch, die eToro heißt? Ist es nicht so eine Download-Firma, also wie Kazaa und so von früher? Gibt es auch eToro oder ist es eTorrent?
eToro Unternehmen ist ein israelisches multinationales Unternehmen für Social Trading und Multi-Asset-Investitionen. Lars, was hast du mir zu sagen? Das ist das Erste, was kommt.
Ja.
Traden und investieren ist das hier offensichtlich.
Ja, ne? Genau. Doch, ja, stimmt. Das ist so eine Trading-Plattform.
Trading.
Ja, stimmt. Ja, mit so Bitcoins und so, glaube ich, auch. Nee, keine Ahnung. Oder Aktien. Man kann auch seine Firma nicht nennen, wenn man weiß, wo der Blabe herkommt und was da praktiziert. Naja, wer weiß.
Ja.
Keine Ahnung. Also wie gesagt, da gehen wir auf jeden Fall nochmal in den Faktencheck, nachdem wir jetzt 30 Minuten uns lustig gemacht haben über die Kultur, ohne zu wissen, ob es stimmt. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage.
Ja, sehr interessante Sache, die wir so noch nie hatten. Und das sage ich nach fast 200 Folgen nicht so häufig. Aber das ist wirklich wieder mein neuer Kink. Hallo, meine verehrten Barone. Nun melde ich mich, männlich 26, als jahrelanger stiller Zuhörer eures Podcasts auch mal zu Wort und komme gleich zur Sache. Ich habe, seit ich denken kann, die Angewohnheit, mir Dinge ins Ohr zu stecken. Dabei bin ich bei der Auswahl der Gegenstände nicht sehr wählerisch. Ins Ohr, Entschuldigung. Am besten eignen sich natürlich schmale Dinge, am besten auch noch spitz. Jeez. Über die Jahre hinweg haben alle möglichen Gegenstände meine Ohren von innen gesehen. Stifte, Scheren, Kulispitzen, Nägel, Stricknadeln, Nähnadeln, kleine Ästchen, Zahnstocher,
Alter,
und so weiter.
Willst du mich ficken, ey, das gibt's nicht.
Ich nehme gewählten Gegenstand und pule mir damit im Ohr rum.
Alter.
Das Geile dabei ist das Gefühl, wenn man bestimmte Stellen im Ohrkanal reizt. Ich nehme das als sehr angenehm und ein bisschen erregend wahr, nicht im sexuellen Sinne. Das hat wohl etwas mit dem Vagusnerv zu tun, der unter anderem auch mit dem Kehlkopf verbunden ist, weshalb ich während des Aktes teilweise ein Kratzen im Hals verspüre oder sogar husten muss. Ist echt verrückt. Außerdem wirkt es sehr beruhigend und hat fast schon etwas Meditatives an sich. Als Nebeneffekt kann man sich über den rausgepulten Ohrenschmalz freuen und hat auch noch saubere Ohren. Bis auf ein gewisses Risiko, sich das Trommelfell zu zerstechen, ist dieses Hobby eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich alleine zu Hause rumhänge. Allerdings kann ich es nur alleine oder ganz subtil in der Öffentlichkeit machen, ohne dass es auffällt. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Nicht mal meine Freundinnen und meine Freundinnen wissen davon. Nun meine Frage, wie weird ist diese Angewohnheit? Denn für mich ist das einfach schon immer Teil meines Lebens. Machen andere Menschen das auch? Sollte ich nie jemandem davon erzählen? Sollte ich damit aufhören, weil ich mittlerweile 26 und eigentlich kein Kind mehr bin? freue mich auf eure Einschätzung. Digga. Oder? Das haben wir, so was haben wir noch
das
nicht.
Das haben wir noch nicht gehabt.
Perverses also, Schwein.
Und damit haben wir wirklich alle Körperöffnungen ja, dann abgeschlossen. Wirklich? Also das war die letzte, die noch gefehlt hat. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand wirklich macht. Zunächst einmal muss man hier sagen, ich glaube, das ist nicht so harmlos, wie er das sagt. Man soll doch sogar nicht mal mit dafür vorgesehenen Wattestäbchen so viel im Ohr rumknödeln, weil dadurch man den ganzen Schmutz nur immer weiter in den Gehörkanal reindrückt. Also selbst das ist schon nicht ratsam und ich glaube nicht, dass irgendein HNO-Arzt dir sagen würde, das ist eigentlich jetzt ohne großes Risiko, wenn du mit einer Stecknadel in dein Ohr reingehst oder einem Google-Schreiber. Alter Schwede, ey.
Ja, das ist ja auch ein schönes Hypochonder-Thema für dich, ne? Oh. Genauso ist es. Also selbst beim Ohrenschmalz entfernen ging es ja dann irgendwann darum, wie du sagst, oh, man soll diese Stäbchen nicht benutzen, das macht es eher noch schlimmer. Dann gab es ja mal so eine kurze Phase, wo diese Ohrenreinigungen auch so in waren, dass man so zum HNO-Arzt geht und sich das so komplett ausspülen lässt. Mm. Wollte ich auch mal machen, habe ich auch ein bisschen Schiss vor, was da so alles rauskommt. Aber dass du wirklich da mit Gegenständen reingehst, verstehe ich überhaupt nicht. Also ich zuck sofort zusammen, selbst wenn mit dem Ohrenstäbchen ich irgendwie in einem komischen Winkel drin bin oder irgendwie ein Stück zu weit nur. Ja, sofort. Oh. Und er hat natürlich recht, da sind ja irgendwelche Nervenenden, wo man das Gefühl hat, alles klar, ich bin kurz vorm Herzinfarkt, weil das zieht durch den ganzen Körper, wenn man da sich vorstellt, ich gehe jetzt noch mit so einer spitzen Nagelschere da rein.
Oh. Alter Schwede.
Eklig.
Oh,
das blutet doch auch, oder nicht?
Ich weiß auch
man
nicht.
Blutet doch
hat
aus
da wahrscheinlich
Ohren
irgendwelche
auch
Schlupfwinkel und Abkürzungen gefunden, um dann da trotzdem irgendwie so rumstechern zu können, ohne dass was passiert. Aber ich habe, als du es vorgelesen hast, habe ich wirklich fast geweint. Das hatte ich zum ersten Mal, diese Reaktion, dass ich das so also so komisch, so abstoßend fand, dass ich fast geweint habe dadurch. Und jetzt habe ich gerade auch Ohrenschmerzen dadurch, weil wir darüber so sprechen. Also ich kann mir auch nicht so richtig was, ich mache auch meine Ohren nicht sauber, die sind natürlich dadurch auch wahnsinnig dreckig. Also ich glaube, das ist der dreckigste Stelle in meinem Körper, sind die Ohren. Aber
bei mir gerade mal Top 5.
Ich weiß nicht, also ich kann natürlich verstehen, dass Leute irgendwie so einen Kink entwickeln, eben gerade weil das so hochsensibel ist, ne? Wenn das so fast schon wehtut und so mit Schmerzen und so, haben ja viele auch irgendwie so fast schon erogene Zone oder finden das irgendwie geil, was weiß ich, sich zum Beispiel auch irgendwas halt, in den Pimmel reinzuschieben oder so. Ne?
Hör auf, das finde ich sowas, da fällt er mir ab gleich.
Das gibt's ja alles, so. Und deswegen kann ich verstehen, dass es auch so einen Kink gibt. Es gibt
ist das, was mich irritiert in dieser Fragestellung. Wenn er sagt, Schatz, gib mir mal deine Stricknadeln und dann wieder reinkommt ins Wohnzimmer und einen Ständer hat weil er und die beide Nadeln im Ohr hat, dann könnte ich das wieder ein bisschen verstehen. Aber er sagt ja von sich aus, naja, das ist, erregt ihn nicht im sexuellen Sinne, sondern es ist irgendwie so ein, er erreicht da so einen Punkt, was ihn schon stimuliert, aber es ist nicht so, dass ihn das geil macht. Mm. Das heißt, er hat eigentlich nur diesen Schmerz für so, ja, für so eine vielleicht ganz nette Berührung oder irgendwie so eine nette Nerven Stimulanz, die er da hat, aber es führt nicht mal zu einer sexuellen Ekstase.
Wobei ich das ihm nicht ganz abkaufe. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass er
ein bisschen
jetzt
Sperma wird schon kommen.
Dass er nicht zeitgleich sich die Schere ins Ohr schiebt und sich einen abwichst. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass dem nicht so ist. Aber dass er durch diese Erogenität, ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert, aber dass er sich so ein bisschen stimuliert, dass er da schon auch in gewisser Weise sich entweder aufgeilt, um es danach halt zu treiben, also erst ins Ohr und dann der Akt, oder dass er vielleicht dann beim nächsten Akt irgendwie darüber nachdenkt, wie schön das war.
Ja. Okay.
So, das kann ich mir schon vorstellen, dass es in gewisser Weise auch was Sexuelles hat.
Also, ich finde, die Ohren sind ja auch irgendwie so ein super wenig erforschtes Körperteil von sich selbst, oder?
Achso,
von sich selbst. Ja, von Ärzten wahrscheinlich ja schon. Wobei, weiß ich nicht, wie da der Forschungsstand ist. Aber ich finde, es gibt ja so Körperregionen an sich, mit denen man super viel auch rumspielt und wo man das Gefühl hat, da kenne ich mich ganz gut aus. Ja, irgendwie im Mund kann man irgendwie so ziemlich alles ertasten und so weiter, Nase und so, da kennt man sich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich meine eigenen Ohren irgendwo erkennen würde, wenn mir die auf der Straße begegnen würden.
Ja.
Wahrscheinlich nicht, aber da reinzugehen ist wirklich ja wie irgendwie, wie die Weltmeere. Man kennt so die Oberfläche und weiß grob, was da so vor sich geht, aber niemand ist noch so richtig tief da reingegangen.
Er ist quasi der Jacques Cousteau, der der Ohrenfetischisten.
Ja.
Ja, du hast recht. Also man interessiert sich sehr wenig für sein eigenes Ohr. Ich würde sogar, also ich habe, wie ich finde, wirklich wunderschöne Ohren. Aber ich finde auch, dass man so bei, ne?
Ich habe heute gedacht, du hast nicht so große alte Männerohren, sondern das sind so, ja.
Wirklich solide Ohren.
Kleine, also nicht klein, zu klein, sondern ein schönes Paar Ohren auf jeden Fall.
Danke. Und was ich sagen will, man achtet ja wirklich nicht auf die Ohren anderer Menschen.
Nee, null.
Also ich hätte, wie gesagt, wie du gesagt hast, also du erkennst dein Ohr nicht, ich hätte auch dein Ohr nicht unter fünf, wenn man mir fünf Ohren gezeigt hätte, die vier davon sind schwarze.
Ja, ich wusste es
trotzdem nicht erkannt.
Ja, aber das könnte auch von irgendeinem Etoro Stamm sein.
Ja, also das, es sei denn, man hat besonders große Ohren.
Ja.
Besonders große Ohrläppchen, lange Ohrläppchen. Wenn irgendwas auffällt am Ohr, dann siehst du es.
Ja.
Aber sonst, nee, so die ganzen HNO-Sachen sind für mich, ich war ja beim HNO, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, dass der Arzt sich die CT-Bilder angeschaut hat und gesagt hat, um Gottes Willen, also das habe ich ja, das sieht man selten. So hohe, so riesige Stirnhöhlen.
Was?
Ja.
Nee.
Gesagt, oh.
Wie?
Das
was?
Sieht man, Mensch, sie müssen doch viel Kopfschmerzen haben, oder? Es gibt auch einen Begriff dafür, hat er dann genannt, hat er gesagt, ja, das sieht man wirklich selten.
Ja,
also
Krebs.
Meine Stirnhöhlen sind wohl enorm groß. Also nicht nur meine Stirn ist wirklich.
Was ist das für ein weirder Flex? Was heißt das denn, Stirnhöhlen?
Tja,
das ist einfach. Nein,
es sind ja so verschiedene Nebenhöhlen. Es gibt einmal so Nasennebenhöhlen, da gibt es irgendwie, glaube ich, zwei, keine Ahnung. Und oben gibt es eben auch nochmal so große Stirnhöhlen und bei mir sind die halt wirklich extraterrestrisch groß.
Das heißt, zwischen Schädeldecke und Gehirn
irgendwo,
ist bei dir sehr viel Luft. Na, wer hätte es gedacht? Oder wie?
Ja.
Wow.
Warte. Ja, es ist ziemlich hohl bei mir.
Herr Paulsen.
Sie haben ja wirklich wahnsinnig wenig Platz noch für Hirn.
Herr Paulsen, wie erkläre ich Ihnen das in Worten, die Sie verstehen? Die Stirnhöhle ist eine der Nasennebenhöhlen. Sie stellt einen mit Schleimhaut ausgekleideten Hohlraum im Stirnbein dar, der mit dem mittleren Nasengang der Nasenhöhle in Verbindung steht.
Aha. Ja, also komplette Hohlbirne kann man mich nennen.
Ja, Achtung. Ich hab eine neue Erkenntnis für dich. Zusätzlich besteht eine Verbindung zu den Siebbeinzellen, die bei Pferden besonders geräumig ist, sodass bei den Nebenhöhlen bei dieser Tierart auch als sonst blablabla bezeichnet werden. Das heißt, du hast nicht nur Haare wie ein Gaul, sondern auch Stirnhöhlen wie ein Pferd, wie ein Hengst.
Also, ich schnaub manchmal auch so ein bisschen, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Irgendwo in meinem Stammbaum hat wahrscheinlich mal ein Pferd oder so. Meiner Urgroßväter war ein Pferd.
Ja, wenn ihr jetzt alte Familienfotos, ja stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum wir die Geburtstage immer im Stall gefeiert haben, die größeren.
Das ist mein Opa da, der Horst, der Reiter, die hat einen schönen Hut auf. Nee, nicht der Reiter. Ja, also deswegen, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann nehmt das gefälligst ernst, weil ich habe wirklich riesige Nasen neben Stirnhöhlen.
Der Typ ist eigentlich halb Mensch, halb Pferd.
Naja, es war ja so, dass ich hier diese Verstopfung hatte und das Gefühl hatte, da sei irgendwas drin. Und der hat das wirklich festgestellt, dass ich eine. Haben wir darüber noch gar nicht gesprochen?
Ja, doch. Ja. Das war mehrfach. Du warst ja auch 3-4 Folgen lang extrem verschnupft.
Ja, genau. Und das war alles, weil da die Schleimhaut der Nebenhöhlen quasi extrem, nicht extrem, aber vergrößert war. Die Syringitis, was weiß ich.
Diese Wüste? Was hat er denn, was hat er denn gesagt? Was ist denn der, was heißt das denn jetzt für dich, für dein Leben, dass du so große Stirnhöhlen hast? Also,
ich habe nur noch ein paar Jahre. Irgendwann werden die ballonartig platzen. Das ist quasi so wirklich, da pumpt sich immer mehr Luft rein. Und so die nächsten 2-3 Jahre sind sie tot, Herr Paulsen. Nee, das hat nichts zu bedeuten. Also er hat gefragt, ob ich häufig an Kopfschmerzen leide, weil das, er hat ja gesagt, das muss ja eigentlich bei solchen gigantischen Höhlen muss das ja so sein. Und ich muss sagen, ich habe schon manchmal Kopfschmerzen, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben wirklich deutlich häufiger Kopfschmerzen, Migräne und so. Ich habe da eigentlich keine Probleme. Aber ich denke mal, wenn ich irgendwann meine richtig fette Nasennebenhöhlenentzündung habe und das da oben dann auch verstopft wird, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem.
Gut, nochmal kurz zurück. Was raten wir ihm denn jetzt? Also ist das was, also ich meine.
Sollst du den Etoro stammen oder was? Was war die Frage? Er soll da hin.
Ja, soll er jetzt zu einem HNO-Arzt gehen?
Ach so, der Ohrentyp.
Soll er einfach damit aufhören oder soll er vielleicht mal zum Psychologen gehen? Hat das irgendein psychologisches Ding? Nee, das ist schon eher so ein körperlicher Tick. Ist Tick das richtige Wort? Aber Kink ist es ja nicht. So zumindest seinen Aussagen. Also, aber geht man damit zum Psychologen? Hat das irgendeine, ist er als Kind mal irgendwie ins, hat dann irgendwie einen Finger vom Großvater ins Ohr gekriegt und das war so nice, dass sich dahin zurücksehnt, oder was macht man mit dem Bub?
Also Psychologen und Psychologinnen, die kümmern sich ja meist nur, also nicht nur,
um sich selbst,
aber auch die Forschung und so weiter, die geht eher in Richtung, wo du sagen kannst, der hat einen Schaden dadurch von dem, was er macht. Ne? Also dem geht es wegen der Depression eben deutlich schlechter. So, ne? Oder halt, was weiß ich, wegen irgendeinem Burnout oder ein Tick oder so, der dazu führt, dass dein Leben sich verschlechtert. Bei ihm ist es ja nun so, dass sein Leben sich überhaupt nicht, also, verschlechtert. Er sagt ja, ihm geht's gut, und das ist halt einfach er spricht sogar von einem Hobby. Und solange er eben weiß, wie die Gefahren sind, ne, das ist ja wie, keine Ahnung, ein Freeclimber, kannst du ja auch nicht sagen. Also, du weißt schon, dass du halt mit jedem Fehltritt einfach sterben kannst. und das ist bei ihm ja genauso. Er ist ja halt einfach ein Mann, der lebt am Limit. Das ist so seine Extremsportart, ist halt mit einer Schere sich im Ohrraum zu schneiden, ohne Gottes dass das Trommelfell reißt. Und solange da nichts passiert, kann man ja auch nicht ihn zu einem Psychiater schicken. Was sollte der denn machen?
Naja, also die Chance, dass er sich da innerlich irgendwie schon Sachen kaputt gemacht hat, ist ja wahrscheinlich sehr hoch. Also ich denke schon, dass vermutlich da mindestens innere Blutungen schon stattgefunden haben oder irgendwas war, was dafür sorgt, dass er ja dann nur noch in so einer Art Brei von Trommelfell rumstochert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Innenohr intakt ist, wenn er da mit Scheren und so weiter rangegangen ist, auch wenn er das jetzt noch nicht merkt, aber wir haben es ja schon gesagt, im Ohr sind ja super viele wichtige Sachen, die da reinlaufen, und Gleichgewichtssinn und so ein Scheiß. Das heißt, die Chance, also ja, er muss dringend damit aufhören, oder er geht halt komplett in die andere Richtung. Ich denke da an sowas wie Edward mit den Scherenhänden, dass er wirklich nur noch sich seine Finger jeweils mit so Nagelscheren bedeckt und dann wirklich nochmal all in geht und komplett reingeht, aber so geht es nicht weiter.
Nee, ich glaube auch, das ist ja natürlich ein süffisanter Spruch gewesen, der ja aber schon auch die Zukunft aufzeigt, weil er muss ja immer krasser werden.
Ja.
Das denke ich auch, dass er sich dann halt immer größere und spitzere Dinge reinschiebt und halt immer, und da bin ich überzeugt von, auch immer nochmal an den Pikometer tiefer, dass das immer noch mal ein bisschen mehr ausreizt, und irgendwann ist es soweit. Irgendwann wirst du halt dein Trommelfell da zerreißen oder was weiß ich, was man da alles an Schaden anrichten kann. Ich weiß nicht, ob man so leicht da vorne irgendwie an das Hörvermögen dann auch irgendwie da irgendwie Schaden von tragen kann. Habe ich jetzt keine Ahnung, vielleicht nicht, aber trotzdem sollte er vielleicht mal mit gehörlosen Menschen sprechen.
Und vor denen mit einer Schere ins Ohr reingehen.
Nee, und dass die mal sagen oder schreiben, dass er dieses hohe, dieses Privileg hören zu können, dass er das mal ein bisschen mehr wertschätzen sollte und sich ein bisschen weniger mit dem Schwert ins Ohr stechen sollte. Also wir sind da keine Fans von dir. Ich weiß, du hast erwartet, dass wir sagen, das ist gar kein Problem, ich mach das auch und so. Ich schiebe mir auch jeden Tag was ins
Ohr.
Nee. Also gut, die schlimmsten Kinks haben wir schon abgetan. Also ja, kann man ruhig machen, ist normal. Aber bei einer Schere im Ohr, da hört es bei uns auf, der Spaß. Aber das ist für mich wirklich so absurd. Auch so, ja, in die Augen rein und so. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich gerne in die Augen fassen oder so.
Das ist für mich das Schlimme. Also das Einzige, was für mich noch schlimmer wäre als in Ohren, ist auf jeden Fall in Augen. Das kann ich überhaupt nicht sehen, auch in Filmen, wenn da irgendwie
Stecknadel rein?
Das ist wiederum kein Problem. Ja, genau, Stecknadel oder so, wenn so Leute so Tiere im Auge haben oder so, da würde ich mich umbringen. Da hätte ich überhaupt keinen Bock auf eine kleine lokale OP, das wäre mir zu krass. Oder wenn in Filmen so Leute gefoltert werden mit so Nadeln, die dann so aufs Auge zurasen. Oh, das kann ich immer nicht sehen.
Nee, lass gut sein.
Deswegen lasse ich mich auch nicht lasern. Das ist mir zu irgendwie, ich denke so, oh, da kommt was an mein Auge, I don't know.
Na, da muss dein Arzt sich beraten, habe ich schon gesagt.
Nee, probieren Sie es mal mit einem Zirkel im Ohr. Das lenkt dann davon ab, von den Schmerzen. Das kann ich Ihnen empfehlen.
Ich finde einfach, eine gute Empfehlung ist, dass man nicht in Körperöffnungen gehen sollte, wo das Hirn nur wenige Zentimeter entfernt ist. Weil es ist doch schon gut, dass unser Gehirn da ein bisschen versteckt ist und da so geschützt ist. Und das hat ja auch alles seinen Sinn, dass da so Knochen dazwischen sind und was weiß ich, gewisse so Hirnwasser. Und das soll ja alles schützen, dass dieses Hirn ja nicht in Berührung mit irgendwas kommt. Und da sollst du jetzt nicht wieder der Natur irgendwie dir Sachen reinschieben, weil dann letztendlich irgendwann bist du im Hirn.
Ja, bei dir nicht, da ist noch super viel Hohlraum dazwischen. Also du hast dich ja offensichtlich im Laufe der Evolution selbst mumifiziert. Das könnte er natürlich machen, sich das Rest Hirnwasser auch noch absaugen lassen.
Weißt du, brauche ich überhaupt einen Airbag? Brauche ich einen Helm überhaupt? Ja.
Das wär ein schöner Merchandise-Artikel auf RocketBeans.tv. Einfach die Lars-Pausen-Stirnhöhlen, die man sich aufschrauben kann, anstelle von einem Fahrradhelm. Finde ich ganz gut, ja. Aber ja, also ne, gerade im Ohr ist so viel auch so, es gibt ja so weirde auch Verbindungen im Gehirn, ne? Dass wenn du irgendwie komisch auf den Hinterkopf fällst, kann es sein, dass dein Sehnerv getroffen wird. Und so laufen doch im Ohr auch sämtliche Sachen aufeinander. Da würde ich dringend mit aufhören oder halt, wie gesagt, all in gehen und dann wirklich auf den Jahrmarkt und damit auftreten. Zumindest, wenn du schon sagst, ey, das ist mein Hobby, dass du damit wenigstens Geld verdienst, solange du dir deinen Körper ruinierst. Ja. Jetzt machst du es einfach for free, pro bono, einfach nur für deine Freundin. Boah. Zum Verdauen, aber wenn, dann musst du entweder, das sind dir zwei Wege, entweder damit aufhören mit diesem kranken Ding oder Startup gründen.
Oder Startup, ja genau. Oder halt wirklich so Communities finden. Vielleicht gibt es ja noch, ich schätze mal, in Deutschland gibt es insgesamt 3 Leute, die das machen und mit denen kannst du dich ja regelmäßig treffen, dann könnt ihr euch gegenseitig Dinge ins Ohr schieben.
Oh ja, ja, das ist, ey, ja, als letzter Punkt dazu, das stimmt natürlich. Das haben wir ja auch gelernt bei Rattenkönige, man ist nie komplett allein mit seinem Ding. Es gibt wahrscheinlich in Deutschland mehrere Leute, die das haben. Ich weiß nicht, ob es lohnt für eine Dating-App. Dafür ist die Community wahrscheinlich zu klein, aber so ein paar Leute über Facebook kriegt man doch zusammengetrommelt.
Ja, wahrscheinlich machen das auch mehr Leute und sprechen nicht drüber. Er traut sich wenigstens, das öffentlich im Rattenkönige-Podcast zu präsentieren.
Oder als TikTok wiederum, würdest du es dir doch angucken, oder? Wenn es so einen TikTok-Kanal gäbe, wo so ein Typ sich immer größer werdende Sachen ins Ohr schiebt, bis hin zu, weiß ich nicht, nach Stange Dynamit oder so.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich da nicht ganz schnell weiter swipen würde. Ist nicht meins, aber hey, du findest bestimmt einen Podcast, die sagen, das ist geil, dann komm mal vorbei, aber bei uns solltest du dich bitte fernhalten.
Gut, nicht fernhalten von unserem Patreon, das machen unsere Heldenratten und unsere Rattenkönige. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung an. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, Andi Scheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidli Helidu, Dr. Morbus Kobold, ein Dosenkohl zum Verlieben, für Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gock in einem Lahn vor unserer Zeit, Kololita, Luxen, Max für Singer Mike, den Milchmelodentechniker, Negativnase, Rachel Rüther, Rahmen Sebastian, Tom Elzner, Toni Boni, 123. Ich lese vor, was hier steht.
Herrlich. Also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite für euren Support. Und dann sehen wir, und nee, wir hören uns einfach. Ihr hört uns, mehr nicht.
Ihr hört uns. Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.